Nochmal ein Hallo von meiner Seite. Wir sind in unserer Sommerserie zum Thema Einheit und ich freue mich, heute den dritten Teil einfach mit dem dritten Teil Fortsetzung machen zu dürfen, weil ich glaube, in der Einheit liegt eine enorme Kraft. Wenn Menschen ein Ziel vor Augen haben, dann kann Unmögliches möglich werden. Und es wird manchmal eine Begeisterung in einem Team freigesetzt, wie sie sehr selten einfach auch alleine erreicht wird. Wir haben das als Kirche erlebt, auch hier gerade am Anfang zu Corona, auch als wir Livestream letztendlich gestartet haben. Wir hatten von Video sozusagen fast gar keine Ahnung. Doch, einige hatten hier richtig Ahnung, will nichts Falsches sagen. Aber da war eine richtige Einheit da. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang, das war im März, das ist schon wirklich so lange her, gefühlt fast ein ganzes Jahr, wo ich am Telefon war und gesagt habe, okay, bald wird der Lockdown kommen, wir müssen einen Gottesdienst machen. Vielleicht übermorgen machen wir nochmal einen Gottesdienst. Und dann kam am Telefon, nein, Gideon, wir müssen morgen schon einen Gottesdienst, wir müssen morgen zwei Gottesdienste machen. Und dann haben wir innerhalb von 24 Stunden zwei Gottesdienste hier auf die Beine gestellt, weil wir euch einfach segnen wollten. Und es war richtig krass, wie viele Leute so spontan einfach bereit waren, dabei zu sein und mitzuhelfen. Ich weiß noch, wir waren spät abends, fast in der Nacht, ey, wir waren fix und fertig. Ich hatte da auch gepredigt. Irgendwie, es hat alles geklappt, ne? Aber wie wir angefangen haben, das zeigt mir auch, was in Einheit möglich ist. Wir kennen es auch beim Thema Fußball. Wir erinnern uns so gerne zurück, als Deutschland Fußball-Weltmeister wurde. So ist es ein bisschen länger her. Da titelten die Zeitungen am nächsten Tag, ja, wir sind Weltmeister. So, die Mannschaft hatte gespielt, ja, aber wir waren alle irgendwie Weltmeister. Das zeigt es aber, was Einheit ausmacht, wenn Menschen irgendwie entgegenfiebern, wenn sie irgendwie feiern und letztendlich die Mannschaft gewinnt, ja, dann sind wir alle irgendwie Weltmeister, Fußball-Weltmeister. So, bisschen spannend ist es natürlich auch, wenn die Mannschaft verliert, dann sieht es ein wenig anders aus. Gut, dass wir die Europameisterschaft diesen Sommer irgendwie auch verlegt haben. Aber Einheit kann auch ein negatives Momentum haben. Als Deutsche haben wir den Zweiten Weltkrieg vor Augen, einhergehend auch mit Machtmissbrauch und Verblendung. Und nur wenige Menschen haben damals versucht, dagegen aufzustehen. Ich persönlich glaube, es hätte eine positive Einheit gebraucht, dagegen aufzustehen, um dieses Land einfach auch positiv zu verändern. Persönlich finde ich es sehr herausfordernd, über Einheit zu sprechen, auch irgendwie nachzudenken. Und ich will schon mal irgendwie ankündigen, dass es wird keine leichte Predigt in dem Sinne. Nicht leicht für mich, weil ich es irgendwie so auf dem Herzen habe, auch über Diskriminierung und Rassismus zu sprechen und auch das Gefühl habe, dass jedes Wort irgendwie auf eine Goldwaage gelegt wird, wenn es um dieses Thema geht. Aber ich glaube, dass es auch nicht leicht wird heute für dich, weil wenn wir einfach in das Herz Gottes schauen, in das Vaterherz Gottes, werden wir herausgefordert, wenn wir auf einmal genauso fühlen, wie er über andere Menschen denkt, mit denen wir gemeinsam auch unterwegs sind. Die letzten Ereignisse um dieses ganze Thema Black Lives Matter, die haben mich richtig herausgefordert und mich auch irgendwo betroffen gemacht. Ich konnte das Video über George Floyd irgendwie kaum ertragen, das gar nicht so richtig zu Ende sehen. Aber ich wollte es mir zu Ende sehen, um einfach mal zu verstehen, was steckt denn eigentlich dahinter? Auch mit dem Gedanken verbunden, dass im Laufe der Geschichte die Bibel missbraucht wurde, die Überlegenheit einer bestimmten Menschengruppe zu erklären. Und heute will ich euch mit in einen Text hineinnehmen, in dem deutlich wird, Gott macht keinen Unterschied zwischen Menschen. Vielleicht wissen wir das auch und vielleicht weißt du das auch. Doch unsere Herausforderung ist nicht, dass viele wissen um das Wort Gottes, sondern mehr das Erkennen und das Ergreifen von dem, wovon Jesus eigentlich gesprochen hat, was er eigentlich gemeint hat. Und das betraf auch Petrus. Obwohl Petrus einer seiner Nachfolger nah bei Jesus war, erkannte er erst viel später, Gott liebt und beschenkt unabhängig von Herkunft, von Sprache, von Kultur oder Bildungsniveau. Und ich will dich fragen heute oder will uns fragen, wie können wir einen Unterschied machen? Oder ich könnte auch andersrum fragen, wie können wir keinen Unterschied machen? Bevor wir in den Text hineinschauen, in die Apostelgeschichte Kapitel 10, will ich dich in diese Geschichte hineinnehmen und zwei Männer vorstellen. Einmal Cornelius. Cornelius war Hauptmann, über 100 Leute gesetzt. Er war Römer, sehr wahrscheinlich auch, stammte ab aus einer der bedeutendsten Adelsfamilien in Rom. Von Geburt aus war er nicht Jude. Und man nannte ihn Heide. Heide war ein Begriff, wo man alle Völker bezeichnete, die nicht das Volk Israel waren. Aber was hier besteht in unserem Text ist, er ist gottesfürchtig, er betete und er gab Almosen. Das ist sehr bemerkenswert, das einfach zu lesen in diesem Text, weil das die zwei Dinge waren für Juden, die wirklich sehr wichtig waren, um, Gottesfurcht auszudrücken. Und er war in Caesarea stationiert. Der andere Mann ist Petrus. Wir kennen ihn schon irgendwie aus der Bibel. Er war Jude, er war ein Nachfolger Jesu, er war ein richtiger Draufgänger. Er sagte das, was er auf dem Herzen hatte. Es war nicht immer richtig, aber er sagte das, was er dachte. Und er lebte gerade in Joppe und wohnt bei Simon, dem Gerber, 50 Kilometer entfernt von Caesarea, beide Orte am wunderschönen Mittelmeer gelegen. Also der traumhafte Text einfach hier für die Sommerferien. Beide Männer kannten sich vorher nicht, aber durch die Vision, die sie von Gott, jeder einzelne von ihnen empfing, wurden sie zusammengebracht. Ohne FaceTime, ohne Google Maps. Ja, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und das ganze Kapitel hat 48 Verse und ich will aus dieser Geschichte nur 10 Verse rausnehmen, um die Bibel mal selbst zu Wort kommen zu lassen mit dieser Geschichte. Und wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie schon mal auf, Apostelgeschichte 10, Vers 25 bis 34. Ja, wir stellen uns gerade vor, Petrus ist gerade in Caesarea und er tritt in das Haus von Cornelius. Und wir lesen in Apostelgeschichte 10 ab Vers 25. Als Petrus unter der Tür stand, ging ihm Cornelius entgegen und warf sich voller Ehrfurcht ihm zu Füßen. Petrus aber richtete ihn auf und sagte, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und im Gespräch mit ihm trat er ein und fand viele Leute versammelt. Und er, Petrus, sagte zu ihnen, ihr wisst, wie unstatthaft es für einen Juden ist, mit einem Fremden aus einem anderen Volk zu verkehren oder gar in sein Haus zu gehen. Mir aber hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gewöhnlich oder unrein nennen soll. Darum bin ich, ohne zu widersprechen, gekommen, als du nach mir schicktest. Ich würde nun gerne erfahren, aus welchem Grund ihr habt mich kommen lassen. Da sprach Cornelius. Vor 4 Tagen, um die gleiche Zeit, zur 9. Stunde, war ich beim Gebet in meinem Haus. Da stand auf einmal ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand. Und er sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Schicke nun nach Joppe und lass den Simon rufen, der den Beinamen Petrus trägt. Er ist zu Gast im Haus des Gerbers Simon am Meer. Dieser Hinweis, nur eine kleine Bemerkung, ist nicht nur wichtig für die Ortsangabe, wo letztendlich dieser Petrus gesucht werden muss. Man muss verstehen, dass auch das Gerberhandwerk bei den Juden als unrein verpönt war, weil man mit toten Tieren zu tun hatte. Und der Name Simon hier, dass er bei Simon sozusagen dem Gerber war, lässt darauf schließen, dass Simon auch Jude war. Aber auf feine Weise deutet Lukas hier schon an, dass für Petrus manche jüdischen Vorschriften anscheinend nicht mehr unbedingt bindend waren. So viel als Bemerkung für nachher. Weiter in Vers 33, da habe ich unverzüglich nach dir gesandt und es ist gut, dass du gekommen bist, Petrus. Wir sind jetzt alle hier vor Gott versammelt, um all das zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Bemerkenswert für einen Mann, der nicht Jude ist. Petrus tat seinen Mund auf und sprach, jetzt erkenne ich wirklich, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist. Und wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Petrus predigt und er fing an zu predigen und der Heilige Geist fiel auf die gesamte Versammlung, die nicht jüdisch war. Und nach seiner Predigt war er so ein bisschen irgendwie auch schockiert, dass er so mit seinen, die mit ihm gekommen sind, beraten haben, was machen wir jetzt, wenn die mit dem Heiligen Geist getauft worden sind, die doch eigentlich nicht Juden sind, dann haben sie einfach alle Mann getauft. Ganz spannende Geschichte. Für mich ein Schlüsseltext auch in der Apostelgeschichte, wie die gute Nachricht mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu den Nichtjuden kam. Und für mich ist es auch ein Schlüsseltext, der tief in das Vaterherz Gottes hineinschauen lässt. Ja, Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen unabhängig von Herkunft, von Hautfarbe oder Hobbys. Gott liebt es, auch in die jeweilige Kultur hineinzusprechen und Menschen zusammenzubringen. Und Gott liebt es, uns herauszufordern, wie hier auch in diesem Text. Für mich ist der Vers 34 ein Donnerschlag, wo Petrus das erkennt und sagt, jetzt erkenne ich wirklich, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist. Denn reden wir hier eigentlich von dem Petrus, der über 3 Jahre mit Jesus unterwegs war, der live zugehört hat, was Jesus gesagt hat? Reden wir von dem Petrus, der den Missionsauftrag bekam und letztendlich den Auftrag bekam, in alle Welt hinauszugehen und die gute Nachricht weiterzugeben? Reden wir von dem Petrus, der den Heiligen Geist empfangen hat, getauft worden ist mit dem Heiligen Geist in Apostelgeschichte 2? Erkennt er es jetzt wirklich, was das bedeutet? Zugegeben, es hat echt gedauert, bis der Groschen bei Petrus gefallen ist. Aber geht es uns nicht ähnlich? Und ich sehe hier so Parallelen in unserem Leben. Wir können so viel wissen und erlebt haben und wir können es dennoch nicht begriffen haben. Wir können es dennoch nicht ergriffen haben. Und ich will das mal so formulieren, wir haben eigentlich kein Bildungsproblem, wir haben ein Erkenntnisproblem. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Kennen und dem Erkennen, weil wir wissen so viel. Die Beispiele zeigen es auch in unserem alltäglichen Leben. Wir haben es gewusst mit der Atomenergie, doch erkannt haben wir es erst mit Fukushima. Wir haben es gewusst mit dem Klima, doch so langsam erkennen wir es erst jetzt, ja, wenn der Regen nicht fällt oder andernorts zu viel fällt und wir fangen an, so jetzt langsam zu handeln. Und ich könnte so viel aufzählen, Nationalsozialismus, Kriege, Hungersnöte, Probleme überall in der Welt. Die Liste ist lang mit den Punkten, wo wir es gewusst haben, aber es einfach nicht erkannt haben. Wir wissen eigentlich, dass Gott alle Menschen liebt, dass er keine Unterschiede macht. Wir kennen das Wort Gottes, aber haben wir es auch erkannt? Haben wir es begriffen, wovon Jesus gesprochen hat, wie sein Herz tickt in dieser Situation, wie sein Herz fühlt? Petrus wusste es, er erkannte es erst später. Aber in zum Beispiel geschrieben steht in 5. Mose 10, Vers 17, dass Gott kein Ansehen der Person kennt und keine Bestechung annimmt. Oder eine Bibelstelle, die wir so gerne lesen und kennen, 1. Samuel 10, Vers 7, da haben wir den Propheten Samuel vor Augen, als er den neuen König von Israel salbt. Und er hatte Saul gesalbt und hat gesagt, wow, das war der König, der war von stattlicher Figur, der war ein Kopf größer als alle anderen. Und jetzt stand David vor ihm, den sollte er salben zum König und hatte das innere Reden von Gott, dass er das tun soll. Und er sperrte sich dem Reden Gottes. Aber Gott sprach zu ihm, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Petrus wusste all das, aber er hatte es nicht erkannt. Es war nicht komplett in sein Herz gefallen. Und ich glaube, für uns ist es auch so wichtig, dass wir Dinge in unserem Glauben nicht nur mit unserem Kopf irgendwie intellektuell begreifen, sondern dass es in unser Herz fällt und dass wir auch fühlen, was Gott fühlt. Und wir dürfen Petrus auch nicht schlechter machen, als er war. Petrus war schon auf dem Weg, ich hatte es vorhin erwähnt. Wir lesen, er wohnte in dem Haus von Simon, dem Gerber. Er war schon auf dem Weg, er hatte sich schon auch geöffnet für das Reden Gottes. Und für mich steht Petrus für jemand wie du und auch mich, die einfach nicht perfekt sind, die auf dem Weg sind. Dass Gott zu uns sprechen will, auch heute, damit wir die Wahrheit erkennen. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 7 sinngemäß, ja, die Menschen lernen ständig, kommen doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Zur Zeit von Petrus blickte der Grieche voll Verachtung auf die Barbaren. Sie waren eigentlich keine Menschen. Für die Juden war es die Heidenwelt. Ja, wenn sie die Heidenwelt gesehen haben, dann haben sie lauter Gottlosigkeit gesehen, lauter Finsternis und Schmutz. Und auch wir neigen dazu, andere als minderwertig zu bezeichnen. oder anzusehen. Und wir verwenden dazu manchmal so frommes Vokabular, an das wir eigentlich uns gewöhnt haben, das aber nicht einladend ist. Und ich spreche das Wort auch an Heiden. Grenzen wir damit nicht andere aus? Oder Nicht-Christen? Christen, die nur Weihnachten irgendwie den Gottesdienst besuchen. Und ich glaube, es gibt noch so viel Ungläubige. Ja, ist auch ein Begriff. Grenzen wir damit nicht andere aus? Das Spannende ist eigentlich, wenn Jesus einen Unterschied für uns als diejenigen, die ihm folgen, einforderte, dann sprach er liebevoll von den Kindern des Lichts, die nicht von der Welt, aber in der Welt sind. Und den anderen Kindern dieser Welt, ja, die in der Welt, die von der Welt sind. Und das Spannende ist, er sagt auch einfach mal, die Kinder dieser Welt, ja, die sind klüger als die Kinder des Lichts, wenn es mit dem Umgang um Finanzen geht. Was spannend aber auch ist, Jesus erwähnt nicht die Kinder der Finsternis. Das liest man einfach nicht in der guten Nachricht von Johannes. Obwohl er so viel Gegensätze in der guten Nachricht in seinem Buch einfach erwähnt. Weil für ihn sind es Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, ja, und denen wir wieder helfen, diesen Weg letztlich einzuschlagen, dass sie den Weg zu Gott finden. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, lesen wir von Gott, der sein Volk Israel liebt, über alles. Aber auch stark anmahnt, dass die Fremden nicht beachtet werden, dass Migranten nicht versorgt werden, starke Unterschiede gemacht werden, Ungerechtigkeit geschieht. Und wir haben einen starken Gott, der auch seinen starken Arm erhebt für diejenigen, die schwach sind. Für diejenigen, die das Wort nicht erheben können, die keine Stimme haben, auch in unserem Land. Wir haben einen Gott, der seinen starken Arm erhebt für die Hilflosen, für die Schwachen. Und das zeigt uns, Gott liebt jede Kultur. Er hat uns Menschen in aller Unterschiedlichkeit geschaffen. Jesus war nicht nur in Israel unterwegs, er war auch in Samaria unterwegs. Ein Affront für die Juden damals. Hatten sie sich doch den Gottessohn eigentlich ganz anders vorgestellt. Und ich bin verwundert, dass es Christen gibt, und ich versuche das vorsichtig irgendwie auch auszudrücken, die gegen Migranten sind. Nicht nur, weil es irgendwie schwer vertretbar ist, sondern weil im Wort Gottes so klar ist, was der Wille Gottes ist. Der Wille Gottes ist es nicht, dass wir etwas gegen Migranten haben. Und es lohnt sich auch mal, einen Blick in den Himmel zu werfen. Unsere Vision heißt ja, wie im Himmel, so auf Erden. Und Johannes hat einen Blick in den Himmel werfen können auf der Insel Patmos. In Offenbarung 7, Vers 9, da steht, danach schaute ich, Johannes schreibt das hier, und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus jedem Volk, aus allen Stämmen, allen Nationen und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und mit Palmzweigen in den Händen. Und es ist ein Fakt, der Himmel ist international. Und das wird eine schwierige Kiste, wenn du mit Leuten aus anderen Völkern ein Problem hast, weil wie wird es erst im Himmel sein? Wir beschweren uns manchmal um so viele Dinge in unserem Leben, hier auch auf der Erde. Ja, aber lass uns mal einen Blick schauen, was im Himmel passiert. Du wirst nicht irgendwo ein eigenes Penthouse haben, das irgendwie abgegrenzt ist von allen anderen Häusern. Hey, du wirst mit allen aus anderen Völkern zu tun haben. Und das in Ewigkeit wohlgemerkt. Ich denke, wir sollten uns auf der Erde gleich daran gewöhnen, an die Vielfalt, die Gott hier gesetzt hat, hier auf unserer Erde. Weil es ist sein Wille, dass wir jeden annehmen, dass wir jeden lieben und noch mehr, dass wir an der Seite auch der Schwachen stehen. Und wenn wir das nicht tun, dann könnten wir vielleicht sogar am Ende auf der falschen Seite stehen, sogar vielleicht gegen Gott. Vielleicht bist du gerade erschüttert über die Tatsache, dass der Himmel international ist und du hast noch nie darüber nachgedacht. Aber ganz ehrlich, wenn Gott zu mir redet, dann redet er in Deutsch, nicht in Englisch, auch nicht in Französisch, auch wenn ich die beiden Sprachen relativ gut kann. Gott redet zu jedem in der eigenen Sprache, weil er es liebt, in jeder eigenen Kultur jedem Einzelnen zu begegnen. Und wenn du vielleicht auf dem Weg bist oder so erschüttert bist, ich kann dir sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass aus unserem Wissen, aus unserem Kennen eine Erkenntnis wird. Denn mit unserem Kopf denken wir, mit unserem Herzen lenken wir. Und ich will die Frage stellen, wie können wir eigentlich erkennen? Und da will ich dich ermutigen, strecke dich nach dem Reden Gottes aus. Nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag neu auch in deinem Alltag. Petrus hatte sich ausgestreckt nach dem Reden Gottes und hatte eine Vision empfangen. Und es ist schon etwas kurios, wenn man so sich reinliest hier in diesen Text. Und etliche Ausleger, die sich über diese Stellen Gedanken gemacht haben, die haben sich gefragt, warum betet Petrus eigentlich zur Mittagszeit? Weil diese Zeit ist eigentlich keine übliche Zeit. Das ist keine Pflichtzeit für einen Juden, dort zu beten. Aber ich sag dir, wenn du eine Sehnsucht hast nach Gott, ja, dann streckst du dich auch in der Mittagszeit nach ihm aus. Ja, außerhalb der Pflichtzeiten, außerhalb dieser Gebetszeiten, auch am Morgen. Und das Folgende ist so wichtig, weil im Suchen nach Gott, auch im Gebet, wird das gelesene Wort auf einmal lebendig und es fällt von unserem Kopf in unser Herz und es fängt an, uns direkt selbst zu verändern und fängt an, Frucht zu tragen, dass wir vom Heiligen Geist in alle Wahrheit geführt werden. Denn der Heilige Geist, der führt uns in alle Wahrheit. Johannes 16, Vers 13. Und Jesus spricht in Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, die wird euch frei machen. Und der Heilige Geist überwindet Grenzen und er schenkt Einheit. Und es gibt so viel klasse Beispiele. Und eines Beispiel will ich hier einfach mal so erwähnen, weil es so spannend ist. In der Azusa Street Erweckung Anfang des 20. Jahrhunderts schreibt Gott Geschichte mit William Seymour. Was ist passiert vor der Azusa Street Erweckung? William Seymour 1906 saß in der Bibelschule. Er hatte gehört, dass der Heilige Geist dort gefallen ist und ausgegossen wurde, dass einige in anderen neuen Sprachen sprach. Und er saß dort in der Bibelschule, aber er saß nicht im Klassenraum. Er saß im Flur und hörte durch die halb geöffnete Tür, weil er Schwarzer war. In einer christlichen Bibelschule vor knapp 100 Jahren musste er auf dem Flur sitzen. Er geht weg, hatte nicht sofort die Ausgießung des Heiligen Geistes erfahren, aber er verkündete sie. Und es geschah eine Erweckung in seiner Kirche, die Azusa Street Erweckung. Eine Kirche, die besucht letztendlich wurde von Weißen, von Schwarzen, von Mexikanern. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Weil in einer Zeit der sogenannten Rassentrennung damals, dieser historische Kontext, wie Gott Geschichte schreibt, das war ein Wunder damals in dieser Zeit. Und die Frage ist, wie reden wir eigentlich von anderen? Lassen wir uns von Gott formen? Lassen wir auch unser Bild von Gott formen, was wir von ihm haben, um zu erkennen, wie er wirklich liebt, was er für ein Herz hat? Denn es ist ein so großer Unterschied zwischen dem Kennen und dem Erkennen. Und auch gibt es einen richtig großen Unterschied zwischen dem Erkennen und Bekennen. Weil mit dem Kopf denken wir, mit unserem Herzen lenken wir, mit unseren Händen und unseren Füßen verändern wir die Welt. Jesus hat nicht nur über Einheit gesprochen, er hat sie mit seinen Herzen gefühlt und er hat sie gelebt dort, wo er war und hat letztendlich auch die Welt verändert. Epheser 4, Vers 3 steht, es befleißigt euch, die Einheit zu bewahren durch das Band des Friedens. Und wir sollten auch die Einheit suchen und aktiv werden außerhalb unserer vier Wände. Und es ist so leicht, gegen etwas zu sein. Es ist so leicht, sich zu beschweren und zu sagen, was nicht stimmt, was irgendwie falsch ist, was irgendwie einem nicht passt. Ich sage immer so, es ist so kritisch in der Opposition zu stehen, ist wirklich mega leicht. Ja? Und echt wirklich, ich will dein Herz gewinnen. Du kannst eine Petition irgendwie starten und Unterschrift sammeln gegen eine Sache. Hey, du kannst in einer Demo sein gegen eine Sache, aber die Frage, wofür bist du eigentlich? Weil es ist so leicht, gegen etwas zu sein. Und es ist aber schwieriger, wofür für etwas zu sein. Und manchmal denke ich, wir kämpfen, sage ich mal, wie soll ich das sagen, wir wissen manchmal nicht, wofür wir sind und das mit aller Kraft. Das ist Ressourcenverschwendung. Es ist so schwierig, aber Position zu beziehen und einfach mal darüber nachzudenken, wofür wir eigentlich sind. Sich die Fragen zu stellen, hey, wofür bin ich eigentlich? Welcher konkrete Schritt bringt mich weiter? Was kann ich tun? Ja. Verändert mein Gebet nur meine Welt oder verändert mein Gebet auch die Welt? Und in diesem ganzen Kontext, lasst uns andere Menschen schätzen, unabhängig von Herkunft, von Bildungsniveau, von Kultur, überall, wo Leute sind. Egal, was jeder irgendwie glaubt. Wir wollen auch keinen Unterschied machen für diejenigen, die wir besonders mögen und für Leute, die wir nicht besonders mögen. Die gute Nachricht hat jeder gleichermaßen verdient, weil Jesus am Kreuz dafür gestorben ist. Und wir wollen einen Unterschied machen, nicht nur, weil es irgendwie hip ist, auf Social Media irgendwie ein schwarzes Bild zu posten und irgendwie zu zeigen, ich muss auch irgendwie dabei sein, sondern weil es wichtig ist und weil es ein Auftrag ist, den Gott uns einfach gegeben hat. Nicht Social Media, Social Ministry ist angesagt. Wir glänzen manchmal mit so vielen coolen Posts und so vielen coolen Sachen. Und ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber wir müssen aufstehen und Dinge verändern in unserer Welt, in der wir stehen. Petrus tat seinen Mund auf, weil er es nicht mehr aushalten konnte und sprach, jetzt erkenne ich wirklich, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist. Und ich will dich fragen, kannst du ohne Ansehen der Person die gute Nachricht weitergeben? Egal welches Bildungsniveau, kannst du auch das Reden Gottes von anderen Personen annehmen? Weil wenn wir glauben, dass Gottes Geist durch alles sprechen kann, selbst durch Steine, durch Kinder, durch Frauen, durch Menschen jeglicher Nation, egal welchem Bildungsstand, dann kann es sein, dass wir das Reden Gottes verpassen, wenn wir einen Unterschied machen zwischen Menschen. Und ich will dich ermutigen und will uns ermutigen, lasst uns einen Unterschied machen, indem wir keinen Unterschied machen, unabhängig von Hautfarbe, von Herkunft oder Hobbys. Weil ich glaube so sehr, wenn Menschen ein Ziel vor Augen haben, dann kann Unmögliches möglich werden. Auch bei uns im Jesuszentrum Kassel wollen wir das leben. Wollen wir leben in aller Unterschiedlichkeit, in Einheit. Und wir wollen sagen, es ist kein Platz für Diskriminierung und Rassismus. Und wir sind auf dem Weg und wir sind sicherlich nicht perfekt. Und es gibt das eine oder andere, wo wir einfach nochmal irgendwie einen Schritt gehen müssen. Aber Petrus machte sich auf, weil er das Reden Gottes spürte aus seinem Herzen, das Richtige zu kennen, es dann zu erkennen, um es letztendlich zu bekennen in dieser Situation, in die Gott ihn hineingebracht hat. Und ich will dich fragen heute, wofür machst du dich auf? Wofür machst du dich auf? Und es kann sein, dass dir bewusst wird, dass du in bestimmten Situationen hättest schweigen sollen, wo du geredet hast. Oder in bestimmten Situationen hättest reden sollen, wo du geschwiegen hast. Ich glaube, dass Gott dich herausruft, in diesem Fall wirklich anders zu sein, einen Unterschied zu machen, indem du keinen Unterschied machst. Vielleicht Vergebung auszusprechen, wo du gegen andere Leute gesprochen hast. Vielleicht auch unbewusst, aber wenn man auf andere Leute hinzugeht, wird auf einmal bewusst, was passiert wird und es kommt Vergebung hinein und Versöhnung geschieht, auch bei uns im Jesuszentrum. Und ich lade dich ein, auf Menschen zuzugehen und vielleicht derjenige zu sein, der sich der Einheit befleißigt und das Band des Friedens zu bewahren durch den Heiligen Geist. Petrus tat seinen Mund auf und er sprach, jetzt erkenne ich wirklich, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist. Und jetzt geht es weiter in Vers 35, sondern dass ihm aus jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Und Gott lädt dich ein, bei ihm zu sein. Egal, ob du ihn kennst oder nicht kennst, egal, ob du ihn verlassen hast. Und vielleicht hast du gesagt, ich hatte ihn mal erkannt, aber es ist irgendwie vergraben, ganz unten weit. Bei ihm ist jeder willkommen. Und Gott spricht zu dir jetzt in diesem Moment. Und es kann sein, dass du hier bist und noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus, ihn wirklich über dein Leben zu setzen und zu sagen, hey, ich gebe dir die Autorität, in mein Leben hineinzusprechen. Ich gebe dir die Kraft, mir Kraft zu geben, auch das zu sagen, was nicht in Ordnung ist, aber auch mir Rückenwind zu geben. Und ich will dich einladen, heute in diesem Moment diese Entscheidung zu treffen für Jesus, weil seine Hand ist ausgestreckt. Egal, was du getan hast, egal von welcher Nation du kommst, egal welche Hautfarbe du hast, egal was andere Christen vielleicht gesagt haben oder irgendwelche Prediger, ich kann dir sagen, ich habe dir das hier vorgelesen, was Gottes Wort einfach sagt, er lädt dich ein. Und manchmal machen wir Menschen Fehler, aber weißt du was, Gott macht keine Fehler. Er spricht hinein in deine Situation und lädt dich einfach ein. Und es ist wichtiger, auf das zu sehen, was Gott sagt, als das, was Menschen sagen, auch in dieser Situation, auch in diesem Umstand. Und wenn du diese Entscheidung triffst heute, jetzt in diesem Augenblick, dann lade ich dich ein persönliches Gebet mir nachzusprechen. Ich bete einfach vor und sprich mir einfach nach und lade Gott bewusst in deinem Leben ein. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe. Ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange dein göttliches Leben jetzt. Ich glaube mit meinem Herzen und bekenne mit meinem Mund. Und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus ist der Herr. Amen. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, lade ich dich ein, einfach sich bei uns zu melden. Ich weiß, es ist manchmal schwer. Schreib uns eine E-Mail, ruf uns einfach an. Bleib nicht dort einfach in deinem Wohnzimmer, wo du gerade bist, ja, weil es ist so cool, in eine Familie mitzukommen. Einheit passiert in Familie, nicht wenn man irgendwo an der Seite lebt. Und dann können wir auch wieder neu lernen, dich aufzunehmen und mit dir diese Reise gemeinsam einfach anzutreten. Und ich will einfach die Gelegenheit auch nehmen, dich zu segnen an diesem Tag und auch, wo du noch so persönlich einfach angesprochen bist, dass Gott seine Kraft dir schenkt. Herr, wir danken dir, dass du gesprochen hast, damals und heute ganz neu hinein. Herr, wir danken dir, dass dein Wort immer wieder Kraft hat. Herr, und ich segne jeden Einzelnen, Herr, der auch angesprochen ist von deinem Wort, auch wo du persönlich gesprochen hast, dass du die Kraft gibst, auch Dinge umzusetzen, den Mut gibst, auch Dinge zu sagen, auch Dinge besonders zu ändern. Herr, schenke uns auch eine richtig gute Urlaubszeit, in der wir auch ganz neu vielleicht nachdenken können, Herr, wer du bist, Herr, und wie dein Herz einfach tickt und wie es schlägt und wie es fühlt, das einfach neu zu ergreifen in deinem Namen. Amen.